Hallo Gunnar.
Hallo Sven, long time no here.
Ja, das ist richtig. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Wie wäre Nicesse S, dem Podcast über Herausforderungen und Chancen der neuen Arbeitswelt. Gunnar, du sagtest es schon, wir haben uns lange nicht gesprochen. Wir haben eine Sommerpause eingelegt, ist auch mal was Schönes. Aber es wurde mal wieder dringend Zeit, dass wir uns zusammensetzen und über ein Thema reden. Und wir haben im Vorgespräch gerade eben kurz überlegt, worum es denn gehen soll. Und der Vorschlag war, wir reden heute über das Change-Dilemma.
Genau so ist es. Wir hatten ja auch ein Dilemma. Wir hatten ja das Dilemma, was machen wir? Gehen wir unserer Arbeit nach oder machen wir einen Podcast? Und damit bin ich schon beim griechischen Wort in einer Serie mit einem lateinischen Titel. Das Dilemma ist, könnt ihr gerne mal nachschlagen in Wikipedia oder wo auch immer. Das Dilemma ist die Qual der Wahl, also eine Entscheidung zu treffen, wo entweder das Ausmaß der Nachteile nicht ganz klar ist oder das Ausmaß der Vorteile nicht ganz klar ist oder beides. Also sprich, gehe ich rechts rum, gehe ich links rum, was bringt mir wer mehr, was kostet mich mehr? Und wenn wir das uns einmal aus der Seite anschauen, Change Dilemma, also Veränderungsdilemma oder die Problematik, Entscheidungen in Veränderungen zu treffen, ist ja jedes Dilemma eigentlich ein Change Dilemma. Denn nicht, also das ist zum Beispiel heute am Nachmittag haben wir dann wieder unsere Coaching-Session, da hast du auch das Dilemma, nimmst du dran teil oder machst du lieber Freizeit oder doch lieber ganz was anderes. Die Qual der Wahl bei Veränderungen. Und ich steige da mit einem kleinen Anekdötchen ein. Wir haben jetzt, ich habe übrigens jetzt am Change-Kongress 22 des Handelsplatz eine Keynote zu diesem Thema gehabt. War total spannend, vor 500 Leuten, tolle Bühne, also ich kann da dem Handelsblatt wirklich nur Blumen streuen, wie toll das organisiert war. Und bin eingestiegen mit der Geschichte, dass ich vor zwei Wochen gewesen, auch bei einem Kongress war, da ging es um Nachhaltigkeit und Industrie, bin ja auch im Forstwirt so nebenbei, da kann ein bisschen was dazu schwätzen. Und dann sagt er zu mir, Gunnar, Wahnsinn, du hast dich überhaupt nicht verändert. Ich meine, der Kerl hat mich 14 Jahre nicht gesehen. Jetzt würde ich euch gerne in einem Podcast ein Foto von mir vor 14 Jahren zeigen und kann an der Stelle eigentlich nur Folgendes sagen. Entweder ist das die unverschämteste Lüge dieses Tages gewesen, ja, oder einfach eine unglaubliche Beleidigung. Denn in meinem Gesicht, das kann ich, liebe Hörerinnen und Hörer, das kann ich sagen, sieht man, also auf jeden Fall 14 Jahre, das sind 4 Unternehmensgründungen, 14 Beraterjahre, 4 Pubertäten meiner Kinder. Also glaubst du mir, das ist
also wahrscheinlich einiges, das Härteste davon.
Ja, genau. Also das ist einiges an Furchen und Spuren da. Also das wäre die Beleidigung. Also entschuldige, das wäre sozusagen die Lüge, das nicht zu sehen. Und die Beleidigung, ich habe da eben auch einige Erfahrungen gemacht, um da zu sagen, also ich habe, die haben mich in keiner Form verändert. Das würde mich tatsächlich in eine andere Form des Dilemmas bringen. Also wir reden da so ein Stückchen weiter und was wir so gemacht haben, da gehört auch die Gründung der Digitalsee sicher als ein Meilenstein dazu, auf den ich, das sage ich mal hier auch, wirklich stolz bin, was uns da bisher gelungen ist mit euch, Sven, also mit einem tollen Team. Und dann sagt er so, naja, da kannst du eigentlich so richtig zufrieden sein. Sage ich, ja, kann ich. Bin ich auch manchmal. Und jetzt bin ich bei diesem Thema Zufriedenheit, ich habe explizit gesagt, bin ich nur manchmal, weil Zufriedenheit ja was Fatales ist. Jetzt, Sven, was machst du, wenn du zufrieden bist? Also du bist so richtig zufrieden, was machst du da?
Also das ist genau das Problem. Ich glaube, Unzufriedenheit ist ein großer Antrieb. Und Zufriedenheit ist das Gegenteil davon. Dann lehnt man sich zurück und ist halt zufrieden und freut sich, wie es läuft. Und es dürfte ganz schwer sein, aus einer zufriedenen Situation heraus Änderungen anzustoßen, genau. Notwendige Änderungen.
Genau.
Und
also Zufriedenheit,
dann die Veränderung zu machen.
Völlig klar. Wer im Status der Zufriedenheit verharrt, tötet zukünftige Erfolge. Und das ist eine harte Aussage. Das sollten sich bitte alle HR-Organisationen oder überhaupt Organisationen einmal im Hirn zergehen lassen, wie blöd es eigentlich ist, eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung zu machen. Und jetzt kommt die provokante Aussage, ich will definitiv keine zufriedenen Mitarbeiter haben. Jetzt sagen sie alle, aha, willst du unzufrieden? Sollen wir eine Mitarbeiterunzufriedenheitsbefragung machen? Sagen, nein, das auch nicht, bitte. Ja. Also mit der vom Pressegesetz geforderten Deutlichkeit sage ich hier, nein, ich will nicht unzufriedene Mitarbeiter haben. Also wenn ich das eine nicht will, heißt es ja nicht, dass ich das Gegenteil nicht will. Übrigens der Matthias Varger von Kibet bringt das in seinem Tetralemma, kann ich jedem empfehlen, ganz toll auf den Punkt, weil er sagt, dass wenn ich A nicht will, heißt das nicht, dass ich B nicht will, sondern vielleicht will ich C oder ganz was anderes. Und in dem Fall geht es um ganz was anderes. Ich will engagierte Mitarbeiter. Ja, also engagiert. Denn engagierte MitarbeiterInnen schaffen zufriedene Kundinnen. Und wenn der Kunde zufrieden ist und sich nicht wegbewegt, ist das schon etwas, was ich gerne hätte. Ja. Also ja. Das ist, dass der dann sozusagen verweilt. Also wie gesagt, never change a content system ist eine, was auch ein Running System ist, ist eine gefährliche Geschichte, weil wir ein bisschen so einen Leidensdruck einfach brauchen, um es zu verändern. Also entweder die Gürtelschnalle klemmt und dann mache ich den Change, vielleicht leite ich dann den Change des Abnehmens ein. Es gibt Leute, die machen auch den Change des größeren Gürtelkaufens. Ja, auch das ist okay. Oder Sakko. Also Faktum ist, dass tatsächlich wir meistens ins Dilemma kommen, weil wir reaktiv sind. Das muss man auch einmal, was heißt das? Wir reagieren auf etwas. Also wir denken nicht vor und sagen, naja, es ist vielleicht ein bisschen gefährlich, wenn wir das Gas nur von einem Land oder hauptsächlich von einem Land beziehen. Kleine Klammer auf, wenn ein Einkaufsvorstand oder Einkaufsverantwortlicher in einem Unternehmen ein Single Sourcing macht, dann fliegt er raus, weil das ein Grund für eine Fristlos ist, weil er seinen Job nicht gemacht hat. Mhm. Bei der nationalen Infrastruktur ist wurde so etwas gefeiert, dass wir Single Sourcing haben. Also muss man auch mal, ich verstehe nicht, warum das niemand so, also das ist ein bisschen, das kann passieren. In jedem Unternehmen weiß man, dass das passiert. Bei uns in der großen Politik weiß man es nicht. Also wir werden von Wirtschaftspfeifen geführt, sage ich jetzt mal ganz, ganz provokant.
Ja, ich will nicht in das Thema abschweifen, aber nee. Da kann ich dir zustimmen.
Also können wir ein anderes Mal machen. Also reaktiv, das ist der Punkt. Das Dilemma entsteht durch Reaktivität. Warum? Weil irgendetwas auf uns, reaktiv heißt ja nicht inaktiv, gell? Reaktiv heißt, ich agiere, nur vorher muss irgendwas passiert sein. Also ich habe einen Stesser gekriegt. Also bei der Podcast-Serie bin meistens ich reaktiv und Sven ist proaktiv, weil Sven sagt, hey Gunnar, machen wir es wieder mal was. Diesmal war es ausnahmsweise mal umgekehrt. Diesmal war ich proaktiv und Sven war reaktiv. Aber meistens ist es halt so, dass ich reagiere. So. Und das Reagieren bringt mich ins Dilemma. Wenn ich proagiere, bin ich nicht im Dilemma. Also wenn Sven in seinen Kalender proaktiv in seinen Kalender schaut und sagt, schau, da passt's mir, hat er nicht das Dilemma. Mhm. Ich habe nachher vielleicht das Dilemma, weil ich entscheiden muss, mache ich das eine oder mache ich das andere. Und Reaktivität ist einfach, wenn es offensichtlich ist. Also ich bleib mal bei der Gesundheit. Wenn mir ganz offensichtlich der Arzt ein Lungenröntgen zeigt, wo dunkle Schatten sind, dann ist es offensichtlich, dass ich vielleicht zum Rauchen aufhören sollte. Also ich bin kein Raucher und ich entschuldige mich hiermit in aller Form bei allen Rauchen und das ist das Letzte, was ich Ihnen wünsche, aber das Risiko ist einfach höher. Das weiß man nicht. Siehst? Und da hier wird schon deutlich dieser Unterschied zwischen der schleichenden Veränderung und der dramatischen Veränderung. In der dramatischen Veränderung ist das Dilemma offensichtlich und daher leichter lösbar. In der schleichenden Veränderung ist das Dilemma nicht so leicht sichtbar. Es verborgen, es ist so sanft, so wattig eingebettet und kommt. So, und das jetzt haben wir
die Sache mit dem Frosch im heißen Wassertopf.
Genau. Oder genau. Also auch da gibt's ein Buch, das hat ein gewisser Herr Kotter geschrieben, das Pinguin-Prinzip. Ich weiß nicht, wer es nicht kennt, empfehle ich das durchaus zu lesen, weil auf eine sehr eindrucksvolle und einfache Bildsprache klar gemacht wird, wie Change-Prozesse auch in Unternehmen und damit auch in Organismen, das heißt Unternehmen, aber auch Menschen laufen. Und da ist halt so, dass der Eisberg schmilzt halt so langsam vor sich hin und die glauben alle, es ist eigentlich eh super schön. Der Eisberg schmilzt so langsam, dass es niemandem auffällt, aber die Pinguine merken, es ist ihnen nicht mehr so kalt, sie müssen nicht so eng zusammenrücken, das ist eigentlich total angenehm. Also quasi gleiches Bild wie der Frosch im kochenden Wasser. Also wenn sich unsere Umwelt langsam ändert, merken wir das nicht so. Jetzt im Moment Inflation, Teuerung. gut, geht jetzt vielleicht ein bisschen schnell, aber jetzt musst du dir vorstellen, nicht, dass es, wir haben immer diese schleichenden Prozesse, diese schleichende relative Verarmung, nicht?
Das ist im Großen auch in der Klimakatastrophe zu sehen. Das sind halt schleichende Prozesse, die wahrscheinlich in der Zukunft noch stärker sich bemerkbar machen, als sie es jetzt schon tun, aber wir merken halt jetzt schon die Auswirkungen und wir haben Kipppunkte, sprich die schleichenden Prozesse entwickeln sich irgendwann zu Points of No Return.
Ja, genau, oder eben, wo wir vor einem dramatischen, wo wir zum Punkt eines dramatischen Dilemmas kommen.
Genau, ja.
Also ein dramatisches Dilemma bedeutet immer das totale Abschalten der anderen Option. Und dass das dann weitreichende Folgen hat, das ist, denke ich, sonnenklar, das ist offensichtlich. Also einfach in der Durchdringung dieses Dilemmas, in dem wir natürlich täglich, also wir haben täglich eine ganze Anzahl von Dilemmatas, ja, wo wir Kleinigkeiten, oft sind es nur wirklich Kleinigkeiten, opfern, um was anderes zu kriegen. Und jetzt ist hier die Frage, wieder eine Mindset-Frage. Opfern wir die Sachen oder investieren wir sie? Und wenn du jetzt hergehst und sagst, ich stehe in der Früh auf, um laufen zu gehen, das ist so anstrengend und das ist, da bin ich ein Opfer, nicht? Also ich habe mich selber gerade zum Opfer gemacht. Ich kann auch sagen, es ist okay. Ich investiere meine Bequemlichkeit, um irgendwas anderes zu kriegen, zum Beispiel Fitness, ein gutes, aktives Gefühl, diese, und da ist schon Zufriedenheit, ist natürlich ein Belohnungsgefühl, ja. Wenn ich es jetzt nicht zu lange auswälze, ist es ja auch total wichtig, ja, um das nochmal gegenzuhalten zu dem vorher. Ja. Also, in diesem Sinne, haben wir jetzt, glaube ich, mal klargestellt, was ist das Dilemma, wie kommt es zustande? Wozu führt's? Kannst natürlich Stunden drüber reden. Wir haben noch gerade mal 20 oder 10 oder 12, je nachdem, wie lange wir es heute machen wollen. Und jetzt gibt's, jetzt sind wir, logischerweise, um dieses Dilemma aufzulösen, sind wir in Kommunikation mit uns oder mit anderen. Nicht? Also das heißt, wir reden drüber, wie wir damit umgehen, heißt, wir sind in Kommunikation. Und das ist genau der Punkt, wo einfach unglaublich viel in Unternehmen, und jetzt gehe ich mal so zum Change-Dilemma, in Unternehmen falsch läuft. Und der erste Schritt ist folgender, vielleicht, liebe Hörerin, vielleicht, lieber Hörer, hast du schon mal Folgendes erlebt in deinem Unternehmen. Eine Veränderung steht an, aber keiner weiß es. Und plötzlich kommen irgendwie so meistens jüngere Leute und irgendwie ein älterer dabei, alle sehr elegant gekleidet. Die huschen meistens höflich grüßend, manchmal ein bisschen arrogant schauend, hutschen dann so ins Vorstandszimmer hinein und dann weiß man schon, aha, die Berater sind da. Und wenn Berater da sind, weiß man meistens auch, okay, es wird ein Change kommen. So. Und jetzt folgende Frage. Wenn in deiner Familie so richtig drunter und drüber geht, also du weißt, du ziehst um, neuer Job, neue Wohnung, neuer, alles neu, müssen ja nicht immer negative Veränderungen sein, sonst wird einfach anders. Was machst du dann? Lass du dann deine Kinder alleine und sperrst dich mit dem Therapeuten oder mit dem Berater weg und beschmierst irgendwelche Flipcharts? Oder schaust du, dass du möglichst viel bei den Hauptbetroffenen, die sich nicht selber, also die da selber nicht wirklich gestaltungsfähig sind, dass du viel Präsenz bei denen hast, also bei deinen Kindern? Was machst? Sperrst dich weg oder bist bei deinen Kindern? Also ich würde sagen, du wirst wahrscheinlich versuchen, möglichst viel Zeit mit den Kindern zu bringen und viel Kontakt zu halten. So, und in den Unternehmen schaut es genau anders aus. Plötzlich werden die Führungskräfte zu Workshops abgezogen, dürfen darüber nichts sagen und sind nicht greifbar. So, und was passiert dann?
Und werden vor allen Dingen auch von Leuten beraten, die das Unternehmen von innen überhaupt nicht kennen, sondern halt nur ihre Businessmodelle überstülpen und nach Schema F irgendwie arbeiten.
Ja, also Methodik ist schon nicht schlecht. Also wie soll ich sagen, und ein neuer Input kann sein, aber immer noch, ich gebe dir völlig recht, es ist wesentlich besser, wenn das im Dialog entsteht. Aber für mich ist die Frage nicht, also wenn du weißt, es passiert irgendwas, aber du hast keinen Kontakt zu deinen Vertrauenspersonen, weil die einfach nicht da oder zu wenig da sind, dann entstehen doch üble Fantasien. Das ist genau der Moment, wo der Flurfunk in Gang gesetzt wird und wo die Gerüchteküche so richtig aufgehitzt wird. Also alle Herdplatten der Gerüchteküche kochen.
Ja,
die sind dann am Kochen.
Das, Wir können das gerade sehr gut beobachten. Ich muss dazu sagen, wir haben gerade Mitte November 2022 Elon Musk hat Twitter gekauft. Und was da momentan abgeht und die Verunsicherung der Mitarbeiter ist halt riesengroß.
Es wundert mich echt. Aber das ist so richtig Change, nicht einmal bei PowerPoint, sondern Change bei Twitter. Das noch einmal, da kommen wir auch noch mal dazu. Also es entsteht Angst. Und Angst ist kein guter Ratgeber, sondern Angst sorgt dafür, dass die Leute sich zurückziehen und je nachdem, wie sie damit umgehen, erstarren, aggressiv werden oder sich einfach andere Alternativen suchen. Und das sind meistens die Guten, die nach anderen Alternativen suchen. So, jetzt wird aber die Strategie noch immer zur geheimen Chefsache erklärt. Und wenn dann doch gar nichts mehr anders geht, wenn der Moment der Wahrheit kommt, dann ist es wie im Billy Wilder Film, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, das Apartment, wo der dann verzweifelt zu seinem Freund sagt, wenn die Stunde der Wahrheit kommt, gibt's nur eins, Lügen, Lügen, Lügen. Und ich weiß nicht, woher diese infantile Dummheit meistens auf Management-Ebene kommt, zu meinen, man kann MitarbeiterInnen belügen. Ja, kann man, aber nicht lang. Und wenn dann diese Lügen aufpoppen oder Teilwahrheiten, ich weiß nicht, wie man das sonst noch nennen kann, dann darf man sich nicht wundern, wenn das Management, sprich die gelogen haben oder die schlecht informiert haben, da muss ja nicht immer eine Absicht dahinter stehen, die trifft es dann. So, kleiner Einschub an die andere Seite des Geschehens. Nicht jeder Vorstand darf rein aktienrechtlich das, was er vorhat, wenn es noch nicht unterschriftsreif ist, einfach kommunizieren. Auch da braucht es ein Verständnis, weil dann ist das einfach ein, also erstens gibt es Non-Disclosure Agreements, es gibt ein Aktienrecht, also das ist eine schwierige, also hier haben wir wieder ein klassisches Dilemma, nicht? Einerseits, ich weiß, ich müsste informieren, um meine Vertrauensdichte zu haben, und andererseits, ich darf es gar nicht. Der Effekt auf der MitarbeiterInnenseite ist der gleiche. Es bleibt eine Unwahrheit, es bleibt eine Lüge, es bleibt ein Vorenthalten von Informationen. Das muss man wissen, deswegen ist es so wichtig, dass man Kontakt hat.
Ja.
So, und dann, das habe ich auch schon einmal erlebt, dann kommt also die Stunde der Wahrheit und es wird nicht mehr gelogen und es ist ein Restrukturierungsprozess, der ansteht und der Chef tritt vor die Belegung, vor die Belegschaft alle und sagt, so, jetzt kommt einmal, ich möchte mit einer guten Nachricht, ist wirklich so geschehen, ich möchte mit einer guten Nachricht beginnen, nur 10% von Ihnen verlieren den Job.
Ja, aus seiner Sicht ist das vielleicht sogar eine gute Nachricht, aber aus Sicht der Mitarbeiter alles andere, ja.
Ja, jetzt stell dir vor, du stehst da drinnen rund um dich nochmal, keine Ahnung, 900 andere Leute, 1000 andere Leute. Welche Frage stellst du dir? Du stellst die Frage, bin ich bei den 10% dabei?
Ja, genau.
Und diese Frage wiederum stellen sich 100% der Leute, die dort sind. Also 100% der Leute, die gehört haben, dass 10% von ihnen den Job verlieren, machen sich jetzt aktiv Gedanken um ihren Job. Also man muss sich schon wirklich überlegen, was man sagt, und zwar immer aus der Empfängerperspektive und nicht aus der Senderperspektive. Das passiert auch leider sehr oft in Unternehmen, dass die Leute es nicht tun. So, und der Teil 2, also das ist mal, ich sag mal, diffuse Kommunikation, schlechte Kommunikation, also oder unbedachte Kommunikation oder asynchrone Kommunikation. Es gibt diese, weiß nicht, ob du das kennst, es gibt die Change-Kurve, die angelehnt ist an diese Trauerkurve von der Elisabeth Rüber Kübler-Ross, also wenn du weißt, du wirst sterben, also das ist eine wirklich dramatische Krankheit, da kommt zuerst einmal die Verweigerung und du ignorierst das, nicht? Und dann kommt, irgendwann einmal kann man es nicht mehr ignorieren, weil du merkst, es geht nicht, dann kommt der Schock. Und dann nach dem Schock kommt so jetzt habe ich's emotional kapiert, das ist so, es kommt eine Trauerphase, und erst wenn die emotionale Akzeptanz da ist, sage ich, okay, es ist so. Erst dann kann ich aufbrechen und kann das, was noch bleibt, dann gestalten. Und das kann dann sogar noch einmal, oder ist auch bei den Leuten, dass man gesehen hat, dass das dann extrem schöne, also versöhnliche zuversichtliche Momente geworden sind. Und im Change hast du das auch, es stirbt ja die alte Ordnung und die neue entsteht. Also Vorteil beim Change ist, dass es dann nicht den Schlusspunkt gibt, sondern dass es wieder bergauf geht. So, und jetzt hast du einen Manager, der fängt natürlich an, der sagt, ups, aha, wir verlieren Leute, scheiße. Also, niemand verliert gern Leute in einer Restrukturierung. Also Change ist ja nicht immer nur, das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu sagen, ist ja nicht immer nur, dass man Leute verliert. Mhm. Aber Change ist auch, dass man anders tut. Das heißt, man verliert Gewohnheiten, man verliert vielleicht Freunde, weil man in einer anderen Abteilung ist, man verliert Kompetenzen, weil die alten nicht mehr gebraucht werden, sondern neue. Also du verlierst immer in irgendeiner Form, verlierst du. Und jetzt denkst du, also, um Gottes Willen, schon wieder das Ganze von vorn. So, und die Führungskräfte sind da früher dran. Das heißt, du hast oft zuversichtliche Führungskräfte, die dann mit MitarbeiterInnen sprechen, die gerade nochmal im Schock sind. Aber die reden dann nicht mit den Leuten, gehen nicht so um, wie man mit Leuten umgeht, die gerade im Schock sind, sondern mit solchen, die eh schon verstanden haben, worum es geht und wundern sich, dass die Botschaft nicht ankommen. Mhm. Und dann werden solche MitarbeiterInnen von Führungskräften als unwillig, als stur, als verhaltensresistent, als veränderungsresistent adressiert. Das ist eine irrsinnige Frechheit aus der Führungsebene heraus. Das ist eine Hybris. Das ist nicht so, sondern die sind einfach noch in einem anderen Status und das nicht zu akzeptieren oder respektieren, finde ich auch, es ist ungewollte Arroganz, aber doch Arroganz. Ja, und wenn wir dann so im Text weitergehen, ist halt im Change, du kommst halt hier drauf, dass da kann man jetzt noch unglaublich viel dazu sagen, siehst du einfach, dass das halt das Wichtige, ich fasse das nochmal zusammen, das ist das, der Verlust des Kontaktes. Was sind so die Fehler, die passieren? Ich verliere den Kontakt, weil ich mich um andere Dinge kümmere. Auch hier wieder, es kann ja sein, dass ich einfach geerdet werde von meinem Management. Gerade im mittleren Management passiert das oft, das sind aber die wählen Leuten sein sollten. Also hier ein Appell vor allem an Vorstände, gebt euren Führungskräften gerade in Veränderungsphasen ausreichend Zeit, sich um die Belegschaft zu kümmern. Vergesst bitte Change bei PowerPoint. Funktioniert nicht. Oder Change bei Twitter. Wie das funktioniert, sieht man gerade beim Herrn Musk, nicht? Und das kann inhaltlich richtig sein, aber es ist emotional falsch. Und wenn es emotional falsch ist, dann wird es nie zur inhaltlichen Richtigkeit kommen, weil es keine Akzeptanz gibt. Und dann habt ihr eine Kultur. Jedes Unternehmen hat seine eigene Kultur. Und wenn die Veränderung die Kultur betrifft, dann bitte nicht zu hoffnungsvoll sein, weil eine Kultur ist etwas so wendig wie ein Ozeandampfer. Also das geht nicht, aha, jetzt fahren wir mal links rum und ich drehe das Ruder flach und dann geht der ganze Kahn links rum. Ja, schon, aber erst 40 Meilen weiter. Und daher gibt vom Mindset her, müssen wir von der Führungsseite her immer kooperativ vorgehen. Das heißt, im Kooperationsprinzip, weil selbst wenn ich in meiner mentalen Architektur das Unternehmen schon komplett anders gestaltet habe, egal ob es jetzt die digitale, gut, wir sind ein kleines Unternehmen, aber mit sehr direkten Kontakten, aber selbst da, wenn Joachim, mein Geschäftsführungskollege und Gründungskollege, wenn wir was vorhaben, dann ist es auch nicht so, dass wir ungelegte Eier zu euch bringen, Sven, sondern zuerst uns selber mal klar werden. Und wenn wir uns klar geworden sind, dann gehen wir in den Dialog und sagen, pass mal auf, das steht jetzt an und dann ist gut, wenn es Fragen gibt und dann sind wir auch da. Und so hoffen wir halt, dass wir das Vertrauen, das ist also einfach der wesentliche Klebstoff, den du brauchst, weitgehend erhalten. Es wird nicht immer gehen, es wird nicht immer zu 100%, also wird uns auch nicht zu 100% gelingen, aber zumindest ist das, was wir wollen. So, und bevor wir von einem Thema zum anderen springen, so das Fazit. Change bedingt Veränderung, bedingt Kommunikation. Sonst kann ich das Dilemma, in dem ich fast automatisch bin, nicht auflösen. Wenn ich Veränderung für mich mache und ich gehe proaktiv vor, werde ich das Dilemma bei Weitem nicht so stark erleben, wie wenn ich reaktiv vorgehe. Daher lieber vorzeitig beginnen, sich zu rüsten und einfach einen Schritt weiter vorn sein. Dann gibt es ein bisschen wenig Dilemma da, ein bisschen weniger Leiden und ein bisschen mehr Spaß an der ganzen Sache.
Und man hat halt auch die Zeit, unter Umständen verschiedene Schritte einzuplanen, die dann eben einen ruhigeren Change ermöglichen würden. Ne? Also ich denke momentan gerade an unsere Teamstruktur, die ihr eingeführt habt, wo ganz klar ist, dass da eine Vision ist, die noch weitergeht als das, was wir jetzt haben, aber quasi erstmal. Ich muss vielleicht dazu sagen, wir wollen halt keine starren Hierarchien bei uns in der Firma haben. Wir wollen selbstorganisierte Teams, die halt auch wirtschaftliche Verantwortung übernehmen. Da sind wir noch nicht, aber die selbstorganisierten Teams haben wir halt jetzt schon mal gegründet. Und da merkt man halt, dass das quasi mehrere Stufen beinhaltet. Das Ziel ist kommuniziert, aber es ist halt klar, dass das in der Zukunft kommt und wir darauf, gemeinsam darauf hinarbeiten.
Genau. Sonst kommt es nämlich nicht. Also es kommt
selbst in einer kleinen Firma wie uns. Ne? Ich meine, man muss dazu sagen, wir sind vielleicht 25 Leute plus ein paar Freelancer, also 40 Leute in der Digitalsee. Und selbst da braucht man langsame Veränderungsprozesse.
Ja.
Aber ich finde es trotzdem gut, dass die Vision da ist sozusagen und auch kommuniziert ist.
Genau, so ist es. Und wir eben weiter wachsen wollen, ohne dann die Tugend der Eigenverantwortung verlassen zu müssen. Aber das ist, ich glaube, Sven, das sind ja dann schon bei einem ganz anderen Thema. Jetzt könnte man hergehen und sagen, die selbstverwalteten Teams, das ist eine Dilemma-Delegation. Ist es auch bis zu einem gewissen Grad, aber in einem sehr positiven Sinn. Ja, so viel von meiner Seite heute.
Ja, das fand ich sehr interessant. Wie gesagt, es hat auch für Unternehmen unterschiedlichster Größen Anwendung und man ist sehr erstaunt, wie sehr das auch bei kleinen Unternehmen teilweise schon relevant ist, wo man denkt, da hat man in der Regel ein oder zwei Geschäftsführer, die dann halt sagen, wo es lang geht, aber so einfach ist das doch nicht. Und ich habe auch schon am eigenen Leibe miterlebt, wie es aussieht, wenn aus einem schleichenden Dilemma ein dramatisches Dilemma in einem Unternehmen wird, weil halt zu lange mit den entscheidenden Veränderungen gewartet wurde. Und kann das sehr gut nachvollziehen. Ja, dann bleibt mir nur noch als Schlusswort zu reden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch unser Podcast gefällt, würde ich mich freuen, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst, wo immer ihr ihn hört. Am liebsten natürlich im iTunes Podcast Library. Wir nehmen gerne 5 Sterne.
Ja, vor allem aber nur, wenn wir sie verdient haben.
Ja, natürlich. Aber wenn wir sie nicht verdient haben, bitte keine. Nein, lassen wir das. Ich höre mich schon an wie so ein YouTube-Influencer. Aber ab und zu weise ich gerne darauf hin, dass man halt auch so einen Podcast pushen kann, indem man halt in seinem Podcatcher oder wo immer man ihn hört, auch eine gute Sternebewertung vergibt. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Gunnar, es hat mir Spaß gemacht.
Absolut.
Bis dann. Wir sehen uns. Wir hören uns, muss ich dazu sagen. Ciao.
Ciao.